Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Heute schaue ich auf die Calgary Flames im Hinblick auf die Saison 2026/2027. Die Calgary Flames, die haben in der vergangenen Saison 34 Siege gehabt, 39 Niederlagen und 9-mal in der Overtime oder im Penaltyschießen verloren. Das war ausreichend für 77 Punkte. Damit landeten die Flames auf Position 7 in der Pacific Division. Nur die Vancouver Canucks, die waren schlechter. Insgesamt in der Western Conference war auch nur Chicago noch schlechter als die Calgary Flames. Also deutlich die Playoffs verpasst. Was ist passiert bei den Calgary Flames? Schon während der letzten Spielzeit gab es jede Menge Veränderungen. Rasmus Andersson wurde getauscht nach Vegas, Nazem Kadri wurde getauscht zur Colorado Avalanche, Mackenzie Weegar ist mittlerweile in Utah und so ähnlich ging auch der Sommer weiter. Blake Coleman und Olli Mata, die sind mittlerweile in Minnesota. Victor Olofsson ist bei den Vegas Golden Knights, der kam ja aus Colorado. Ryan Lomberg ist in Columbus, Johnny Beecher in Florida. Justin Kirkland auch in Minnesota. Jake Bean ist aktuell Unrestricted Free Agent. Clark Bischoff ist bei den Syracuse Crunch. Und sonst gab es auch noch ein paar Minor Abgänge, aber da möchte ich an dieser Stelle nicht so drauf eingehen. Es kam Simon Nemec von den New Jersey Devils, Jake Middleton aus Minnesota und Maxim Tsiplakov von New Jersey-New York Islanders in der letzten Spielzeit. Was war der Grund dafür, dass Calgary in der letzten Saison nicht so wirklich viele Punkte sammeln konnte? Wir schauen einmal auf die Zahlen und wir sehen bei den Toren den schlechtesten Angriff der NHL. Bei den Gegentoren war es Platz 21, das ist nicht so schlecht. Beim Corsi-Wert waren sie auch gar nicht so weit hinten. Platz 17, zumindest bei 5-5. Expected Goals vor war Platz 26. Bei den Torchancen Platz 23. Bei den hochkarätigen Torchancen beim Anteil Platz 25. Das ist alles ganz okay. Aber beim Abschluss wieder nur Platz 31. Da sehen wir schon offensiv wirkliche Probleme, was die Qualität des Abschlusses betrifft. Powerplay war auch Platz 31. Tatsächlich hatte Calgary bei den Schüssen Rang 13 belegt. Das heißt also, sie haben schon Abschlüsse sich kreieren können, jedenfalls Torchancen oder generell Schüsse. Allerdings eben nicht so viele hochqualitative und das, was sie dann hatten, das haben sie insofern nicht genutzt. Die Abwehr, wie gesagt, Platz 21, auch die Fangquote ist an sich okay gewesen. Platz 13 bei 5-5, das sind alles Zahlen, die sind passend, aber Offensive eben ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Oder die fehlende Offensive vielmehr bei den Calgary Flames in der letzten Spielzeit. Das schlägt sich auch auf die individuellen Zahlen nieder. Matt Coronato war der, nenne ich ihn Topscorer. Er hatte die meisten Punkte bei Calgary, aber das waren 45. 45 Punkte. Überspitzt gesagt, das ist für manchen in Edmonton ein schlechter Monat und bei Calgary ist das die komplette Saison gewesen. Natürlich, klar, Abgänge waren auch mit dabei. Zum Beispiel hatte Nazem Kadri 41 Punkte, als er dann getauscht wurde nach Colorado. Mikael Backlund war der zweitbeste Scorer, 43 Zähler. Morgan Frost ebenfalls 43 Punkte. Frost hatte die meisten Tore, das waren 22. Von denen, die komplette Spielzeit in Minnesota waren, hatten noch Joel Farabee und Blake Coleman 20 oder mehr Tore. Das waren zumindest Spieler, die da dann erfolgreicher waren, was das Goalscoring betrifft. Generell ein Thema: Unterstützung der Offensive durch die Abwehrspieler. Rasmus Andersen, der hatte zwar 10 Treffer, aber natürlich war er dann irgendwann in Vegas. Und ansonsten gab es keinen Verteidiger, der auch nur in die Nähe einer zweistelligen Trefferanzahl gekommen ist. Allerdings auch bedingt dadurch, dass zum Beispiel Zane Perak, der sehr, sehr gute junge Verteidiger, nur 37 Partien hatte. Also ist das vielleicht etwas, wo sie drauf hoffen. Und natürlich Simon Nemec, der hat in New Jersey gespielt. Da gibt es natürlich den einen oder anderen Verteidiger, der im Depth Chart vor ihm platziert war. Und deshalb hat er auch die Chance gesehen, in Calgary vielleicht mehr Verantwortung zu bekommen, vielleicht auch mehr Chancen zu bekommen. Und er hatte 11 Tore in New Jersey. Also da kann man vielleicht darauf bauen, dass er jetzt, wenn er noch mehr Spielzeit bekommt, eben entsprechend auch dann in Calgary noch mehr Treffer erzielen kann. Er hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, 7,25 Millionen pro Saison. Er ist damit der bestverdienende Verteidiger. Man muss allerdings natürlich sagen, dass durch den Weggang von Andersson und Mackenzie Weegar da auch Veteranen mit hohen Gehältern nicht mehr in Calgary aktiv sind. Ein Spieler, der ist schon seit einigen Jahren in Calgary, der könnte jemand sein, zumindest vom Papier her, wo man sagt, naja, der ist vielleicht in der Lage, so eine Offensive zu beleben. Der hat schon mal eine 100 und mehr Punkte Saison gehabt und der verdient vor allem pro Spielzeit 10,5 Millionen. Und natürlich ahnt ihr, dass ich über Jonathan Huberdeau rede. Damals im Tauschgeschäft mit den Florida Panthers für unter anderem Matthew Tkachuk zu den Calgary Flames gekommen, den langen, hochdotierten Vertrag unterschrieben und seitdem im Grunde quasi nur enttäuscht. Und er hat im letzten Jahr 25 Punkte gemacht, allerdings nur in 50 Partien. Dann gab es die Hüft-OP. Und es gibt das große Fragezeichen, was denn noch übrig ist überhaupt von der Leistungsfähigkeit von Huberdeau. Er ist jetzt mittlerweile 33 Jahre alt, hat, wie gesagt, jetzt schon dann ein halbes Jahr kein Eishockey gespielt, dort den Rest der Saison verpasst. Und man hofft natürlich in Calgary darauf, dass er zumindest wieder so in Form ist, dass er vielleicht anknüpfen kann an die Spielzeit davor. Da gab es 28 Tore, da hat er auch ein bisschen physischer gespielt, also dort vielleicht auch eine etwas andere Komponente in sein Spiel mit reingebracht. Und das ist sicherlich etwas, wo Calgary die Offensive mit beleben könnte. Dann gibt es natürlich auch junge Spieler, auf die gebaut wird. Matvei Grydin, Matt Coronato, Morgan Frost sind schon Spieler, die da genannt werden könnten. Bei Matt Coronato ist es jetzt so mit 23, da befindet er sich vielleicht in so einem Zeitpunkt seiner Karriere, wo er zeigen kann, dass er nicht nur einen Mitte 40 Punkte-Scorer ist, sondern vielleicht eben dann auch etwas mehr noch beitragen kann. Hat ja auch einen langen Vertrag bis 2031, 32, also auch da sehr, sehr lange jetzt bei den Calgary Flames. Das könnte eben ein Deal sein, der vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut wird für die Flames, aber dafür muss dann eben auch entsprechend die Leistung kommen. Auch bei Morgan Frost, der ist jetzt 27, da ist es auch so ein bisschen für mich ein Stück weit ein Fragezeichen, ist er noch einer der möglichen Trade-Kandidaten, den man abgibt, weil er keinen Vertrag mehr hat dann über die Saison hinaus, weil er als Center ganz gut auch reinpasst, oft dann in Anforderungsprofile. Center werden ja häufig gesucht, dann auch vor der Trade-Deadline. Oder ist er eben jemand, der mit 27 auch irgendwo noch in diesen kompletten Rebuild bei den Calgary Flames mit reinpasst? Bei Matvei Grydin, der ist natürlich ein junger Spieler, 20 Jahre, auch der wird viel Spielzeit bekommen. Generell kann man sagen, dass viele, viele junge Spieler in Calgary Spielzeit bekommen werden. Einmal auch zum Vergleich, die sind im Schnitt 2 Jahre jünger ungefähr, die Flames, als der Nachbar in der gleichen Provinz. Also das Battle of Alberta ist aktuell auch ein Battle of Generations schon ein bisschen. Und da ist es natürlich so, dass eben viele Akteure, Conor Zary wäre da auch zum Beispiel noch zu nennen, oder auch dann vielleicht Adam Klepka auch, das sind alles junge Spieler, die noch in der Entwicklung sind, Samuel Hontzek auch mit dabei, die einfach ja bei den Flames jetzt so ein bisschen auch experimentieren dürfen und sich finden dürfen. Und dann ist jetzt die Aufgabe fürs Management da rund um Craig Conroy rauszufinden, wer kann längerfristig zu uns gehören, wer kann längerfristig auch eben dann bei uns bleiben und den nächsten Schritt gehen insgesamt dann mit der Mannschaft, und wer ist jemand, der ja dann vielleicht getauscht werden kann, getauscht werden muss, um nochmal neue Draftpicks, neues Material zu bekommen. Sie haben viele Zweitrundenpicks, Erstrundenpicks, nur die eigenen im Moment, wenn ich das richtig sehe. Das ist sicherlich etwas, wo vielleicht nochmal so die Idee besteht, auch dann Veteranen abzugeben. Wenn ich auch in die Defensive schaue, nochmal ein Stück weit, ich habe über Nemec gesprochen, Zane Parekh ist sicherlich derjenige, der mit die Hauptaufmerksamkeit bekommen wird. Interessant auch, ich weiß nicht, ob man sie zusammenspielen lässt. Beides eigentlich rechte Verteidiger, Nemec und Parekh. Vielleicht auch beide Verteidiger, die sich aktuell so ein bisschen die Position im Powerplay wegnehmen. Auch das wird etwas sein, wo ja dann Ryan Huska mit seinem Coaching-Team eine Lösung finden muss, dass beide Spielzeit bekommen werden, auch eben in Überzahl, um sich auch da zu entwickeln. Und auch da muss man ja ein Gefühl dafür bekommen, wer von den beiden ist vielleicht wirklich unser Quarterback mit einem Mann mehr auf dem Eis und wer ist jemand, der dann vielleicht eher doch in Richtung Defensive gehen soll. Auch da gilt bei der Verteidigung, mit Ausnahme von Joel Henley, sind sie alle 30 oder jünger, also selbst Jacob Middleton mit viel Erfahrung aus Minnesota gekommen, ist jetzt nicht jemand, der sehr, sehr alt ist. Bei Henley zum Beispiel sei auch noch zu nennen, der hat auch keinen Vertrag über die Saison hinaus, also vielleicht auch wieder jemand als Trade-Kandidat, auch Zach Whitecloud wäre da möglich. Also es gibt auch immer noch, obwohl Calgary einige Spieler abgegeben hat, Akteure, die sicherlich in den diversen Listen vor der Trade-Deadline auftauchen werden als Tauschkandidaten und wo dann beim entsprechenden Preis Craig Conroy sicherlich sagen wird, okay, komm, unsere Saison, unser Saisonziel ist eh nicht, dass wir jetzt so viele Punkte sammeln wie möglich, sondern wir wollen eben Spieler entwickeln, komme ich aber nachher noch mit dazu. Ja, hinten im Tor Dustin Wolf, Devin Cooley sind ein Duo, wo man sagen muss, dass der weniger Geld bekommt, Devin Cooley, derjenige war, der in der letzten Saison besser gespielt hat, hatte einen sehr guten Goal Save Above Expected Wert, plus 17,3 in nur 31 Partien. Dustin Wolf hatte minus 1,8 in 57, wobei man da dann immer so ein bisschen vielleicht auch einschätzen muss, wer hat jetzt welchen Gegner qualitativ bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob Cooley zum Beispiel bei Back-to-Backs immer eher den einfacheren Gegner bekommen hat. Und ob man dann eben Wolf gegen die starken Teams aufgestellt hat, das wäre ja auch nochmal etwas, was da dann diese Werte auch mit beeinflussen könnte. Ich schaue mal ins Lineup rein. Erste Reihe wird hier mit Greeden, Frost und Coronado aufgeführt. Das ist sicherlich auch das, was ich erstmal sehen würde. Wie gesagt, ein schöner Mix mit zwei, oder Greeden sehr jung, Coronado schon ein bisschen etabliert und Frost als der Älteste dort mit 27 Jahren. Ja, das ist natürlich keine super erste Reihe für ein NHL-Team. Da wird es schwierig sein, für die auch so zu scoren, wie das dann eben die Gegner machen in den ersten Linien. Zweite Reihe, Backlund, Farabee und Conor Zary. Auch das offensiv eher schwere Kost. Ryan Strom, Sharangovic und Jonathan Huberdeau, die Veteranenreihe, wie sie hier gerade zusammengestellt wird. Wie gesagt, falls Huberdeau irgendwo Mitte 20 Tore machen kann, wäre das ja schon mal akzeptabel. Und hinten Pospisil, Adam Klepka und Maxim Tsiplakov. Auch bei Tsiplakov ist es im Prinzip so ein bisschen auch eine Wette auf jemanden, der in der NHL auch noch nicht so viel gezeigt hat, mit 27 vielleicht auch schon wieder an dem Punkt ist, wo man sagen muss, schafft das jetzt nicht, dann landet er wieder in der KHL. Und das ist natürlich eine gute Motivation, Ganz klar für ihn, ich schau mal, der Vertrag von ihm, genau, ist ein Einjahresvertrag jetzt noch, also ein Jahr läuft er noch. Und wie gesagt, danach geht es entweder weiter in der NHL oder dann in den Flieger zurück nach Russland. Ja, hinten in der Abwehr, hier im Moment die Aufstellung Kevin Ball, Zach Whitecloud als erstes Verteidigerpaar, das würde ich nicht unterschreiben. Also ich glaube schon, dass Middleton und Nemec da eher die beiden sind, die vorne auftauchen werden. Und hier sind noch Jan Kuznetsov und Zane Parekh zusammen. Ja, wie gesagt, ich frage mich immer so ein bisschen auch dann, ob eben entsprechend da Nemec und Parekh irgendwie zusammen auftauchen, mal in einem Verteidigerpaar. Vielleicht spielen sie auch mit zwei Verteidigern, was die Powerplays betrifft. Und auf der Torhüter-Position sind Dustin Wolf und Devin Cooley vielleicht schon sogar ein besseres Duo als andere Teams, die in Richtung Playoffs schauen haben. Das ist also sicherlich, denke ich, ganz solide dort hinten. Ja, und dann kommen wir natürlich zu meinen großen Punkten, die ich jetzt immer habe in der Vorschau. Was ist die wichtigste Storyline? Da tue ich mir bei Calgary tatsächlich so ein bisschen schwer. Man könnte natürlich das Thema Entwicklung beschreiben, also welcher Spieler entwickelt sich wie. Ich würde aber fast sogar auch in der Saison noch so ein bisschen schreiben, wer bleibt wie lange. Das ist nicht nur auf die Spielzeit beschränkt jetzt als Storyline, sondern betrifft natürlich bei einigen Spielern auch noch so ein bisschen die nächste und übernächste Saison. Aber es geht natürlich schon darum, dort eben zu ermitteln, okay, habe ich ja vorhin erwähnt, welcher dieser Spieler, den wir aktuell im Kader haben, den wir uns anschauen, gehört vielleicht auch dann in der Zukunft noch mit zum Team. Das ist so ein Stück weit jetzt die Hauptaufgabe in der nächsten Saison. Ja, und was ist der Erfolgsmaßstab? Im Grunde Spieler anschauen, Spieler einbinden, Spieler entwickeln. Die Chemie zwischen den Spielern testen, auch schauen, ich meine, ein paar habe ich schon erwähnt, Zane Parekh als Prospect, Matvei Gridin ist mit dabei, dann gibt es noch Hunter Brustevich, der vielleicht noch mit auftaucht und Carson Carrolls, den hatten sie gedraftet, der wird wahrscheinlich noch nicht mit in der nächsten Spielzeit mit dabei sein. Sie haben generell sowieso auch dann noch einen Samuel Hornzek, Konosari habe ich schon erwähnt, Coronado vorne. Das sind einfach diese Spieler, die jetzt Spielzeit bekommen und dann hofft man darauf, dass die einfach einen nächsten Schritt gehen und vielleicht als Oberthema könnte man vielleicht auch wählen, welcher der Spieler bleibt und geht dann mit in die neue Arena. Denn die nächste Spielzeit wird vielleicht bei den Calgary Flames mehr Interesse auch abseits des Eises wecken, weil es das letzte Spiel im Saddle Dome gegen die Oilers ist, weil es das letzte Spiel im Saddle Dome gegen wen auch immer ist. Das sind sicherlich auch Themen, die aufkommen werden. Dort letzte Saison in der altehrwürdigen Halle mit auch einigen Besonderheiten noch. Ich habe da leider keinen Pressetermin gehabt. Da wird immer wieder erzählt davon, dass man quasi oben über dem Eis geht, diesen Gang. Das soll für Leute mit Höhenangst nicht so ohne gewesen sein. Und es soll auch ziemlich gewackelt haben oder noch wackeln jetzt in der nächsten Saison. Hoffentlich ist das ja auch alles da noch so weit fest. Und ja, das ist vielleicht auch ein Oberthema, was man nennen kann, um die letzte Spielzeit im Saddle Dome. Erwartung, ich habe es erwähnt, Spieler entwickeln, wenn ich mal realistisch schaue, auch auf die Tabellen dann aus der Vorsaison und so ein bisschen schaue, wer denn was verpflichtet hat. In der eigenen Division werden sie Vancouver sicherlich hinter sich lassen. Die Flames, dann sind so ein paar Fragezeichen für mich hinter Seattle. Wie stark sind die? Auch bei den Kings habe ich ein paar Fragezeichen. Anaheim könnte einen Schritt zurück machen, aber ich glaube nicht, dass Calgary da irgendwie groß rankommt, weil die Offensive einfach im letzten Jahr wirklich zu schlecht war und das muss sich erstmal finden und dann müssen sie erstmal zeigen, ob sie da auch regelmäßig treffen können und auch der Blick rüber in die Central macht nicht so viel Mut. Chicago sicherlich durch Bedarfsverletzung am Anfang vielleicht ein bisschen gehandicapt. Bei Winnipeg weiß ich nicht so richtig, wo der Weg hingeht. St. Louis auch unbekannt. Nashville macht im Moment komische Dinge. Da werde ich in ein paar Tagen dann drüber sprechen. Ja, und dann bleibt für Calgary eigentlich nur der Tabellenkeller mit in der Pacific vor Vancouver. Okay, aber viele andere Teams werden sie dann nicht hinter sich lassen. Das, glaube ich, kann ich schon dann relativ problemlos hier prognostizieren. Das war also meine Vorschau auf die Calgary Flames 2026-2027. Ein Team im Umbruch, mitten im Rebuild. Eine Mannschaft, die ein bisschen weiter ist. Um die geht es dann in der nächsten Ausgabe, denn da sind die San Jose Sharks die Mannschaft, auf die ich schaue. Weiterhin dürft ihr noch raten mit, wie ich denn die Reihenfolge gebildet habe bei den Vorschau-Sendungen in dieser Saison. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.